noch gar nicht so gut kennen. Ich bin heute hier, um euch zu berichten, was für ein Segen ihr seid, was Gott durch euch tut. Und auch um mit euch ein kleines bisschen zu träumen, was für ein Segen ihr noch sein werdet, was Gott durch euch noch tun wird. Durch euch können Kinder auf den Philippinen erleben, wie gut Gott ist, und bekommen Jugendliche aus dem Slum die Chance auf eine Ausbildung. Durch euch können Bauern in Mali wieder auf eine Ernte hoffen, mit der sie ihre Familien ernähren können. Durch euch hören asiatische Studenten das erste Mal von einem Gott, der sie liebt. Durch euch sind Menschen heil geworden an all diesen Orten. Heil in ihrer Beziehung zu Gott, psychisch heil, emotional heil, körperlich heil. Durch euch sind viele von ihnen zu richtig reifen Jesus-Nachfolgern herangewachsen. Durch euch wird Gott weltweit gelobt für das, was er tut. Durch euch. Danke. Richtig, echt danke euch. Und vielleicht sagt der eine oder andere, wie? Das habe ich jetzt so gar nicht mitbekommen hier in Wuppertal. Dann will ich euch davon gerne berichten. Und ich tue das nicht mit meinen Worten, sondern ich tue es mit Worten von dem Arzt Lukas, der in der Apostelgeschichte berichtet, wie es damals mit Jesus' Gemeinde losging. Wer eine Bibel dabei hat, also haben, tut ihr hoffentlich alle eine, schlage sie gerne auf. In Apostelgeschichte 14, Vers 26 und 27 steht das. Da heißt es, schließlich fuhren sie, Paulus und Barnabas, mit dem Schiff nach Antiochia in Syrien zurück, wo ihre Reise begonnen hatte. Dort waren sie der Gnade Gottes anvertraut worden, um den Auftrag auszuführen, den sie nun erfüllt hatten. Als sie in Antiochia eintrafen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten von ihrer Reise. In allen Einzelheiten erzählten sie, was Gott getan hatte und wie er auch den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Okay, Paulus und Barnabas kommen in diese Gemeinde in Antiochia und sie berichten alles, was Gott getan hat. Ja, sie feiern Gott mit dieser Gemeinde gemeinsam und alle Details müssen sie berichten. Sie müssen berichten, wie sie quer durch Südeuropa erzählt haben, dass Jesus rettet, wer ihm vertraut. Wie Gott durch sie Wunder getan hat, wie er Kranke geheilt hat, Besessene befreit, Menschen zu Kindern Gottes gemacht hat. Sie berichten, wie sie Menschen geschult haben, wie sie Leiter geschult haben, neue Gemeinden auf den Weg gebracht haben. Und jetzt darf ich mal die Frage stellen, warum denn bitte Antiochia? Also ich weiß nicht, wer von euch heute aus dem Stand wüsste, wo Antiochia denn eigentlich liegt. Warum kommen dieser Paulus und dieser Barnabas, nachdem sie halb Europa bereist haben, ausgerechnet in diese Gemeinde in Antiochia zurück? Nun, aus einem ganz einfachen Grund, weil diese Gemeinde in Antiochia, das war eine ganz besondere Gemeinde. Eine ganz besondere Gemeinde wie ihr. Warum? Vier Gründe. Vier Gründe, die wir uns gemeinsam anschauen. Und dafür lese ich euch nochmal einen anderen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, so zwei Kapitel früher, Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Da heißt es, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie die beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Drei Verse, die es in sich haben. Diese Jesus-Gemeinde Antiochia ist eine ganz besondere Gemeinde. Was macht sie besonders? Vier Eigenschaften, die schauen wir uns an. Die erste, sie ist eine beschenkte Gemeinde. Eine beschenkte Gemeinde, wie ihr. Zum einen ist diese Gemeinde Antiochia beschenkt mit einer beeindruckenden multikulturellen Vielfalt. Ja, dass Barnabas aus Zypern, Niger, ein Schwarzafrikaner, dass Lucius aus Nordafrika, Manaen, ein Galiläer und Saulus aus Tarsus in Kleinasien. Wow, eine ganz schöne Mischung. Also ich persönlich habe das in der FEG Jülich im Rheinland, wo ich 8 Jahre lang als Pastor war, als extrem herausfordernd erlebt, ganz ehrlich. Also wir hatten in Jülich eine englischsprachige Familie aus Nigeria mit brüdergemeindlichem Hintergrund. Wir hatten eine französischsprachige Familie aus dem Kamerun, aus einer charismatischen Gemeinde. Wir hatten eine niederländische Familie aus der Landeskirche, eine mazedonisch ehemalig muslimische Familie und dazu dann noch Russlanddeutsche, Amerikaner, Indonesier, Chinesen, Taiwaner. Also über 12 Nationen in einer kleinen Gemeinde von 50 Leuten. Und meine Fresse, war das anstrengend. Aber neben dem, dass das echt anstrengend ist, wenn du so viele verschiedene Menschen auf dem Haufen hast, die so unterschiedliche Hintergründe haben, es war auch ein unglaubliches Geschenk. Weil wenn alle so unterschiedliche Hintergründe haben, dann macht es keinen Sinn, sich über Stuhlfarben zu streiten oder darüber, welches Gesangsbuch man nimmt, weil ohnehin jeder ein anderes hat. Dann bleibt dir eigentlich nur, dich auf die eine Gemeinsamkeit zu konzentrieren, die uns alle verbindet über alle Kulturen, über alle Gemeindehintergründe hinweg, nämlich auf Jesus. Und das war ein echter Genuss in dieser Gemeinde. In der morgendlichen Gebetszeit der Allianzmission, wo ich jetzt arbeite, da formulierte es letztens mal jemand so: In jeder Kultur gibt es Elemente, die Gott verherrlichen. Was verpassen wir Europäer, wenn wir für uns bleiben? Nochmal zum Mitkauen. In jeder Kultur gibt es Elemente, die Gott verherrlichen. Was verpassen wir, wenn wir für uns bleiben? Ich habe mal nachgeschlagen, 10.000 Flüchtlinge lebten Ende 2017 in Wuppertal. Und ich frage mal, können all diese Menschen aus so unterschiedlichen Kulturen auch ein Geschenk an euch als Gemeinde sein? So wie diese Vielfalt ein Geschenk an Antiochia war? Zurück nach Antiochia. Wie hat diese bunte Mischung von Gemeindeleitern, die hier genannt wird, zusammenhalten können? Frage ich mich. Da muss es ja ständig geknallt haben, oder nicht? In der Apostelgeschichte schreibt Lukas das so, dass es da Propheten auf der einen Seite und Lehrer gab. Und beide zusammen scheinen sie hier so eine Art Balance zu bieten. Eine Balance, die notwendig ist für das Leben einer jeden Gemeinde. Auf der einen Seite so eine prophetische Offenheit für neue Einsichten und Offenbarungen vom Heiligen Geist inspiriert und auf der anderen Seite eine Treue zur Überlieferung, die immer wieder neu interpretiert und immer wieder neu geprüft wird. Hier gibt es auch keine klare Abgrenzung zwischen beiden, sondern in dieser Gemeinde in Antiochia, da scheint beides zusammengehört zu haben. Eine prophetische Offenheit und eine Treue zur Prüfung. Und ich glaube, dass das auch heute so eine göttliche Best Practice für Gemeinden ist. Das Miteinander von prophetischer Offenheit und von Treue zu Gottes Wort. Das gilt für euch und ich denke, das gilt auch für uns als Allianzmission. Wir wollen mit Gottes prophetischer Leitung vorangehen. Und wir wissen nicht bei jedem Land, wo auf einmal jemand bei uns ankommt und sagt, dass Gott ihn dahin berufen hat, ob das unser Auftrag ist, da zu arbeiten. Und das Land, von dem ich euch vorhin berichtet habe, da war es schlicht und einfach so, dass Gott Menschen berufen hat und wir gesagt haben, okay, wenn Gott diese Menschen beruft und er sie zu uns schickt, dann ist es unsere Aufgabe, jetzt in dem Land zu arbeiten, auch wenn das schwierig ist unter verdeckten Bedingungen. Das gilt für uns als Allianzmission. Wir wollen auf der einen Seite mit prophetischer Offenheit hören, was Gott Neues will, und auf der anderen Seite immer wieder an seinem Wort prüfen, ob wir auf dem Weg sind, den er sich wünscht für uns. Antiochia ist eine beschenkte Gemeinde, wie ihr. Beschenkt mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit so vielen Gaben. Und wisst ihr, was das Allerbeste daran ist? Ganz viel davon habt ihr noch überhaupt gar nicht entdeckt. Hier sitzen heute Lehrer und Propheten, die noch gar nicht entdeckt haben, was Gott da alles in sie gelegt hat. Hier sitzen heute Menschen, durch deren Gastfreundschaft, durch deren Gebete, durch deren musikalische Begabung Gott Menschen retten, heilen, befreien und diese Welt auf den Kopf stellen will. Und zwar nicht nur die Welt in Südostasien oder Brasilien oder Afrika, sondern auch die Welt hier in Wuppertal. Und deshalb bitte ich dich, also ich duze euch die ganze Zeit, wem das nicht passt, der darf mir nach der Predigt gegen das Schienbein treten, solange müsst ihr das aushalten. Deshalb bitte ich dich, steh nicht abseits, sondern entdecke, wie Gott dich und durch dich auch diese Gemeinde und diese Stadt beschenkt. Ich sage euch danke. Danke dafür, dass in dieser Gemeinde das Menschen immer wieder durften entdecken und herausfinden, welche Gaben sie haben. Ich danke euch, dass Menschen wie Hans-Georg Runzheimer, der ab 1974 hier Pastor war und seine erste Pastorenstelle hier hatte, dass der das hier durfte. Der durfte sich hier einfach ausprobieren als junger, neuer Pastor. Und der hat so viel gelernt bei euch und davon habe ich profitiert, als er 2007 der Pastor war, der mich in meinem Gemeindepraktikum in Stuttgart begleitet hat. Danke, dass er das hier konnte. Danke, dass junge Menschen wie Kira und Jonathan das hier durften, lernen, was sie in ihren Auslandsjahren auf den Philippinen und in Südostasien eingesetzt und weitergegeben haben und das auch jetzt noch tun. Danke, dass so viel mehr das hier dürfen, sich ausprobieren, ihre Gaben entdecken und ausprobieren. Bei der ersten Andacht, beim ersten Hauskreisabend, bei der ersten Leitungsaufgabe. Danke euch. Und danke Gott, wo er durch Menschen wie sie euch als Gemeinde auch beschenkt. Und danke Gott, wo du das genau heute tust. Und so frage ich dich, also frage ich euch erstmal gemeinsam, welche Geschenke hat Gott euch als Gemeinde gemacht, die ihr noch gar nicht ausgepackt habt? Und frag du Gott doch mal ganz persönlich, Gott, welche Gaben hast du in mich gelegt, die ich noch gar nicht entdeckt habe? Und für die Älteren von euch, die noch mehr graue Haare auf dem Kopf haben, als ich das mittlerweile schon habe, ja? Ihr Älteren habt oft den Vorteil, dass ihr ein ganzes Stückchen Weisheit gesammelt habt über euer Leben und dass ihr auch die Fähigkeit entwickelt habt, zu sehen, wo bei den Jüngeren aus der Gemeinde vielleicht so Gaben sind, die sie noch nicht entdeckt haben. Und wo ihr das seht, bitte sprecht sie darauf an. Bitte sagt ihnen, Mensch, ich habe den Eindruck, da hat Gott was Besonderes in dich gelegt. Da kannst du was Besonderes. Und macht ihnen Mut, das auszuprobieren, das zum Glänzen zu bringen. Paulus nennt das Anfachen. Also, das ist das Erste, Antiochia ist eine beschenkte Gemeinde wie ihr. Das Zweite ist, Antiochia ist eine anbetende Gemeinde. In Vers 2 heißt es, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten. Also diese Jesusgemeinde Antiochia, die betet, sie lobpreist und sie fastet. So schlicht wie Paulus hier davon berichtet, scheint das irgendwie ein ganz normaler Teil ihres Gemeindelebens gewesen zu sein. So Teil ihrer Gemeinde-DNA, sag ich mal. Ja? Sie danken Gott für das, was er getan hat. Den Weg frei machen für Leben ohne Ende. Sie loben ihn für das, was er ist, nämlich liebender Papa und allmächtiger Herrscher. Und sie verzichten auf Essen, um sich ganz auszurichten auf ihn und bitten ihn für all das, was ihnen ganz doll auf dem Herzen liegt. Und so bleibt diese Gemeinde ganz nah an Gottes Herz dran. Wow. Ich danke euch, dass manches von solcher Anbetung hier in eurer Gemeinde lebt. In Jugendhaus- und Seniorenkreisen, beim Miniclub, der Fußballgruppe oder im Gemeindebibelunterricht, in Gottesdiensten, ob mit alten oder neuen Liedern. Und ich frage mal, ist die Anbetung so in ihrer ganzen Bandbreite und Fülle an Ausdrucksformen Teil eurer Gemeindekultur, eurer Gemeinde-DNA? Und wie kann sie das vielleicht noch mehr werden? Persönlich gefragt, wie kannst du persönlich so nah am Herzen Gottes bleiben, wie die Christen in Antiochia das getan haben? Das ist das Zweite. Antiochia ist eine anbetende Gemeinde, wie ihr. Und das Dritte ist, Antiochia ist eine hörende Gemeinde. Vers 2 weiter, da sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Anbetungszeit in Antiochia und während der Anbetungszeit spricht auf einmal, bam, der Heilige Geist. Wow, wie cool ist das denn? Aber viel wichtiger, wie habe ich mir das denn vorzustellen? Wie spricht denn der Heilige Geist? Ich würde mir ja manchmal wünschen, dass Paulus so ein paar Geschlechtsregister gestrichen hätte aus der Bibel und einfach mal einen Brief nur darüber geschrieben hätte, wie konkret er das Reden des Heiligen Geistes redet. Das wäre cool. Meine Erfahrung ist leider, als Pastor, einfach als Christ, auch als jemand, der für die Allianzmission unterwegs ist, dass es unwahrscheinlich viele Leute gibt in unseren Städten, in meinem Dorf, in unseren Gemeinden, die keine Ahnung haben, wie sich das Reden des Heiligen Geistes, das Reden Gottes in ihrem Leben anhört. Manche, weil sie Gott noch nie kennengelernt haben und leider sind mir auch viele Christen begegnet, die mir gar nicht sagen können, wie redet denn Gott zu dir? Wie nimmst du das denn wahr, dass er mit dir redet? Ich persönlich habe das ganz unterschiedlich erlebt. Bei ProChrist 1993 saß ich mit 12 kleinen Jahren, was euch die Möglichkeit gibt, jetzt mein Alter zu errechnen, in der FEG in der schönsten Stadt der Welt. Das ist nicht Wuppertal, sondern Hamburg, es tut mir leid. Und der Heilige Geist flüsterte meinem Herzen als kleinem 12-jährigen Simon zu, na gut, ja, du Simon, ich meine dich, nicht alle anderen, ich meine dich. Und das war der Tag, an dem ich mein ganzes Leben auf Jesus gesetzt habe. In der Speisekammer eines christlichen Freizeitheims während meines Zivildienstes 2001 hörte ich Gott zum einzigsten Mal in meinem Leben wirklich wie eine gesprochene Stimme zu mir sagen, Simon, ich will, dass du mir vollzeitig dienst. Und ich wurde Pastor. Mitten in der Eifel zeigte Gott mir 2001 durch ein, und das war wirklich so, durch ein Warnschild an einem Elektrozaun, dass er einen jungen Mann aus der Jülicher Gemeinde in den hauptamtlichen Dienst rufen will. Der studiert zurzeit an der Theologischen Hochschule und ist gerade im Gemeindepraktikum in der FEG in Cuxhaven. In einer Zigarrenlounge in Düsseldorf 2012 quollen auf einmal Worte über meine Lippen, die ich nicht verstand. Es waren Sprachengebete, mit denen der Heilige Geist aus meinem Herzen zu Gott rief. Sie sind Teil meines Gebetslebens geworden und diesen wunderschönen Abend habe ich mit einem wunderbaren Menschen verbracht, nämlich eurem Pastor. In einer stillgelegten Squashhalle in Jülich im Jahr 2013 zeigte mir der Heilige Geist ein Bild, wie wir als Jülicher Gemeinde in diesem Saal Gottesdienst feiern würden. Und Ende 2016 wurde das tatsächlich Wirklichkeit. Ihr könnt nach Jülich fahren und in dieser ehemaligen Squashhalle Gottesdienst erleben. Und damit es sich nicht so anhört, als ob immer nur alles ganz flockig und einfach wäre mit Gott. Im Kreissaal Ende 2015 war es, als würde Jesus neben mir sitzen. Während ich Stunde um Stunde wartete, mit meinem neugeborenen Sohn auf der Brust, ob meine Frau die folgende Geburt überleben würde oder nicht. Und er und sie leben, ihr könnt sie da vorne sehen. Auf meinem Balkon im Jahr 2017 in Eversbach war es, als würde mich Gott einfach mal so richtig in den Arm nehmen, würde sagen, Simon, ich weiß, du wolltest nie nach Eversbach, aber ich habe das alles hier für dich vorbereitet, du bist hier am richtigen Platz. Wie spricht der Heilige Geist? Ich bin überzeugt, so unglaublich vielfältig. Und versteht mich bitte nicht falsch, es geht hier nicht um die Simon Dirks To-Do-Liste für gelingendes geistiges Leben. Das sind die Arten, wie Gott zu mir gesprochen hat. Ich bin überzeugt davon, dass Gott ganz genau so spricht, dass du ihn verstehen kannst in deinem Leben. Dass ihr ihn verstehen könnt als Gemeinde. Diese Gemeinde in Antiochia, sie ist eine hörende Gemeinde. Das heißt, sie rechnet damit, dass Gott was zu sagen hat, dass der Heilige Geist was zu sagen hat. Sie reden und beten nicht nur, sondern sie hört hin und nimmt ernst, was sie da hört. Sie ist offen für das Reden von dieser besonderen Seite Gottes. Wenn ich als Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Allianzmission Berichte von unseren Missionaren höre, dann kommt dieses Reden des Heiligen Geistes immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise vor. Eher ruft Sven und Svenja Greisert, ihre sicheren Jobs in Deutschland zu kündigen, um in Nairobi für Gott Firmen zu gründen. Er ruft Ann und Piet Stahl im kambodschanischen Sonrieb, Familien durch Metallerausbildung und Englischunterricht Lebensperspektiven zu eröffnen und sie mit Gottes Liebe bekannt zu machen. Dieser Heilige Geist, der auf der einen Seite, wie wir es berichtet kommen, in Antiochia eine ganz besondere Aufgabe für Paulus und Barnabas hatte, dieser Heilige Geist, der heute in unseren Gemeinden Menschen beruft, ans andere Ende der Welt zu gehen, oder vielleicht auch nur ins Nachbarland, um andere Menschen für Gott zu gewinnen, der ruft dich und mich, und zwar heute. Das ist meine Überzeugung. Und die Frage ist, bin ich offen für sein Reden? Seid ihr als Gemeinde offen dafür, dass der Heilige Geist einfach mal eine Ansage macht und ihr dem folgt? Wozu ruft dich Gott? Wozu euch als Gemeinde? Ich mache dir Mut, diese Frage heute mal ganz konkret zu stellen. Und das ist egal, ob du 8 oder 88 bist, stell Gott mal diese Frage heute, wozu rufst du mich? Vielleicht ist das ein kleiner nächster Schritt für deinen Alltag, vielleicht ist das auch so ein Meilenstein, wie ich ihn sie euch vorhin beschrieben habe. Antiochia ist eine hörende Gemeinde, wie ihr, das ist das Dritte. Und das Vierte ist, Antiochia ist eine sendende Gemeinde. Vers 3, nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. Die Gemeinde in Antiochia, sie betet, sie segnet und sie sendet Paulus und Barnabas. Sie prüfen, was sie da vom Heiligen Geist gehört haben. Klar, im Gebet. Und dann tun sie es. Sie schicken Paulus und Barnabas los zu ihrem Sonderauftrag, ohne zu wissen, was genau der ist. Ohne zu wissen, wie es mit der Gemeinde in Antiochia eigentlich weitergeht, ohne ihre beiden Hauptpastoren. Sie haben gehört und sie vertrauen. Und segnen die, die sie verlassen. Sie stellen sich damit hinter Gottes Auftrag. Gott selber ist es, der die beiden hier beruft. Und die Gemeinde bestätigt Gottes Berufung durch ihre Sendung. Genau so beginnt Mission. So passiert Mission auch heute noch. So ist es losgegangen hier in der Bergstraße. Als Anfang des 20. Jahrhunderts der 18-jährige Emil Urban zum Glauben kam, bei einer Evangelisation, von der damals noch China-Allianz-Mission, heute Allianz-Mission. Als um ihn herum so eine Gruppe von Gläubigen sich sammelte und ab 1905 zu einer Gemeinde wurde. Als diese Gemeinde 1933, dadurch, dass sie eng mit der Allianz-Mission verbunden war, zum Bund Freievangelischer Gemeinden hinzukam. Und auch als diese Gemeinde 1943, nachdem ihr Gemeindesaal von Bombenangriffen zerstört worden war, den Mut hatte, neu aufzubauen, neu anzufangen. Ich habe gelesen, dass mutige Frauen aus dieser Gemeinde 20.000 Lehmziegeln aus den Trümmern wieder aufbereitet haben, um das erste Gemeindehaus hier neu zu errichten. Und heute sind wir hier, fast 120 Jahre nachdem Emil Urban zum Glauben kam, weil irgendjemand von der Allianzmission sich gesendet fühlte, eine Evangelisation hier in der Gegend zu halten. Und wir feiern heute diesen Gott, der das alles angestoßen hat. Und Gott hört nicht auf. Heute sind es 18 FEGs im Bergischen Kreis. Und es dürfen noch mehr werden. Und es dürfen auch noch mehr Gemeinden jenseits von FEGs werden. So ist es losgegangen bei uns, bei der Allianzmission. Als inspiriert vom China-Missionar Hudson Taylor vor 130 Jahren erste Missionare nach China ausreisten. Übrigens, die allerersten Missionare, das waren Frauen. Damals total unverschämt und unmöglich, aber Gott hat halt Frauen berufen und die sind als Erste nach China gereist. Gott hört nicht auf. Über 180 Kurz- und Langzeitmissionare in 26 Ländern auf 4 Kontinenten begleiten wir heute dabei, ihrem Ruf von Gott zu folgen. Und sie alle sind nicht einfach losgaloppiert, sondern jeder einzelne von ihnen ist von einer freien evangelischen Gemeinde in Deutschland ausgesandt worden. Gemeinden, die sich hinter ihre Berufung von Gott gestellt haben und gesagt haben, ja, wir wollen das unterstützen. Die sie mit Gebet, Zuhören, Nachfragen, Geld und Besuchen unterstützen, das zu tun, wozu Gott sie berufen hat. Menschen weltweit mit Jesus bekannt zu machen. Und ja, persönlich gesprochen, ich weiß, das tut auch weh. Mich persönlich schmerzt es noch heute, nach Hamburg zu kommen und nicht mehr dort zu leben. Als Hamburger Jung zuerst im Rheinland zu landen, wo alle komisch sind und komisch reden, und dann in Ebersbach zu wohnen, wo die Leute noch komischer sind und noch komischer reden, das ist manchmal echt nicht leicht. Mich schmerzt es genauso auch als Pastor, wenn ich in Jülich von Gott begeisterte und berufene Menschen aus der Gemeinde weg in alle Winkel der Welt ziehen sah, weil sie waren ja auf einmal nicht mehr hier. Und viele Tränen sind geflossen, als klar wurde, dass Gott mich von Jülich nach Ebersbach zur Allianzmission ruft. Genauso vermute ich, dass es manches Mal auch euch schmerzt, wenn da begabte Menschen sind, die von Gott berufen werden und dadurch auf einmal nicht mehr hier sind. Und ich vermute, das wird es in eurer Geschichte immer wieder gegeben haben, dass da Leute sind, wo man gemerkt hat, wow, da hat Gott so ein richtiges Feuer reingelegt und dann gehen die weiter und sind nicht mehr hier. Aber der Segen, den ihr als Gemeinde seid, der erschöpft sich nicht in dem, was ihr alles hier gemeinsam seid, sondern auch in all dem, was aus euch als Gemeinde erwachsen ist. Ich weiß, es tut weh manchmal, aber es ist wichtig, dass ihr weiter segnet und sendet, weil ihr so solch ein Segen sein könnt. Der Paulus kehrt nach seiner Missionsreise zurück nach Antiochia und er feiert mit seiner Gemeinde in Antiochia, was Gott alles getan hat. Ich bin heute hier, um euch zu berichten, was für ein Segen ihr seid, was Gott durch euch getan hat. Durch eure Verbundenheit seit Entstehen dieser Gemeinde und durch eure aktive Mitgliedschaft in der Allianzmission in den letzten 17 Jahren habt ihr durch eure Gebete und eure Spenden dazu beigetragen, dass Missionare wie der Ben, den ihr im Video gesehen habt, oder die Wiebke Gottes Ruf in die Mission folgen können. Durch euch kann jemand wie Wiebke Schmidt-Holzhüter in den Slums Manilas Wertschätzung zeigen. Durch euch kann jemand wie Carsten Pascha in Mali Bauern zu besseren Ernten verhelfen. Durch euch kann Christiane in der russischen Millionenstadt Saratow, wo ich erleben durfte, dass ein junger Mensch zum Glauben gekommen ist, Alkoholsüchtigen den Glauben und eine Perspektive zeigen. Durch euch lernen Studenten im Haus des Segens, von dem wir was gehört haben, Christen wie Jonathan kennen. Und zwar sind das Leute, die wahrscheinlich sonst in ihrem Leben niemals einen Christen kennenlernen würden. Durch euch bekommen Singalesen und Tamilen auf Sri Lanka die Chance, ihr Lebensunterhalt zu verdienen, wenn sie wegen ihrem Glauben allen Unterhalt verlieren. Ich habe vor kurzem mitbekommen, was Christsein in Sri Lanka bedeuten kann. Durch euch sind überall an diesen Stellen Menschen zum Glauben gekommen, sind geheilt, befreit, gerettet, ermutigt worden. Durch euch sind in all diesen Ländern Christen herangewachsen, die sich wiederum von Gott haben rufen lassen und losgegangen sind. Durch euch kommen heute Menschen weltweit zum Glauben. Und ich bitte dich, dass du das jetzt wirklich mal an dich ranlässt. Ja? Das könnte jetzt Marketing-Sprech sein, so nach dem Motto, ja, Simon will Geld von uns, damit er weiter Mission machen kann. Gott baut sein Reich auf dieser Welt dadurch, dass er Einzelmenschen beruft, dass er sie zu Gemeinden zusammenstellt und dadurch, dass er insgesamt ein Leib wachsen lässt. Und ihr seid als Gemeinde Bestandteil von diesem weltweiten Leib Christi. Die Menschen im Haus des Segens sind eure Glaubensgeschwister, die dort zum Glauben kommen. Die malischen Bauern, die ihre Felder bestellen können, sind eure Glaubensgeschwister. Die Kinder in Brasilien sind das auch. Und ihr seid ein Segen. Das ist Gottes Blick auf euch. Lasst diese Wertschätzung Gottes an euch heran. Paulus kehrt nach seiner Missionsreise zurück und feiert mit seiner Gemeinde, was Gott getan hatte. Was hat er denn getan in Antiochia? Nun, Gott segnet die Sendung dieser Gemeinde. Da entstehen neue Gemeinden in Salamis, Paphos, Perge, Ikonion, Lystra, Derbe. Kennen wir alles nicht, die Orte, sind aber viele. Und Antiochia, diese Gemeinde, die ihren Pastor einfach hat gehen lassen, wurde zum missionarischen Zentrum der damaligen Welt. Segnung, Sendung, Loslassen. Das ist so dieses Prinzip des Segens. Wenn ich irgendwer mal Samen losgelassen und ausgesät hätte, dann hätten wir heute alle kein Brot oder Müsli zum Frühstück gehabt. Wenn ich irgendwer dir und mir mal das Evangelium erklärt hätte, Zeit, Kraft, Worte geteilt hätte, dann würden wir Jesus gar nicht kennen. Wenn nicht irgendwer entschieden hätte, in Elberfeld eine Evangelisation zu machen, damit euer Gemeindegründer zum Glauben kommt, dann säßen wir heute nicht hier. Und es geht weiter. Dieses Prinzip der Segnung und Sendung, das gilt eben nicht nur für Mission, nicht nur für komische Leute wie mich oder komische Leute wie Ben, sondern wo du deine Zeit an Menschen verschenkst, wo du Güter und Geld mit anderen teilst, wo wir im Alltag bereit sind, anderen zu dienen, unseren Nachbarn, unseren Kollegen, unserer Familie, dann steht Segen. Wir sollen nicht nur Pastoren und Missionare senden, sondern jeder ist gesegnet und ausgesendet. Als Krankenschwester in die Nachtschicht, als Lehrer in die Schule, als Monteur in die Häuser der Kunden, als Mutter in deine Familie, als Schichtarbeiter in das Team der Firma oder als Student an deine Uni oder Schüler an deine Schule. Antiochia ist eine sendende Gemeinde wie ihr. Ich fasse zusammen und bin damit auch am Ende. Antiochia ist, das ist das Erste, eine beschenkte Gemeinde. Welche Geschenke Gottes habt ihr noch nicht ausgepackt? Welche Gaben hast du noch nicht entdeckt? Antiochia ist das Zweite, eine anbetende Gemeinde, wie ihr. Ist Anbetung Teil eurer Gemeindekultur? Antiochia ist das Dritte, eine hörende Gemeinde, wie ihr. Seid ihr offen für das Reden des Heiligen Geistes? Wie könnt ihr ihn noch besser hören lernen? Antiochia ist das Vierte, eine sendende Gemeinde, wie ihr. Wen sollt ihr als Gemeinde segnen und senden? Und die wichtigste Frage, vergesst alles, was ich gesagt habe, diese eine Frage, wozu ruft Gott dich? Für die nächste Woche? Für den Rest deines Lebens? Ich bin heute hier, um euch zu berichten, was für ein Segen ihr seid, was Gott durch euch getan hat. Von ganzem Herzen danke, dass ihr seid als Gemeinde und danke, dass ihr Teil von Gottes Liebesplan für diese Welt seid. Und jetzt geht's los. Jetzt träumt los, was für ein Segen ihr noch sein werdet. Was für ein Segen ihr noch sein werdet, was Gott durch euch noch tun wird. In Elberfeld und weltweit. Amen. Ich lade dich ein zu ein paar Minuten Stille, in denen du Gott diese eine schönste Frage stellen kannst. Papa, wozu rufst du mich?